Dieser Podcast wird präsentiert von Oxygen at Work, dem Zürcher Startup, das Ihnen die Vorteile der Natur ins Büro bringt.
Ich weiß ja nicht, wie es euch geht da draußen, aber ich glaube, es ist ganz okay, wenn ich öffentlich zugebe, dass ich wahrscheinlich Amerika besser aus den Filmen kenne als aus dem realen Leben von meinen wenigen Besuchen im Land. Da ist zum Beispiel eine Welt, die habe ich, als ich in den USA war, nie mit eigenen Augen gesehen, und das ist die Welt der Vororte, der Suburbs. Und da gibt es herrliche Werke, die in die Filmgeschichte eingegangen sind, zum Beispiel American Beauty.
My name is Lester Burnham. This is my neighborhood.
David, hast du den Film gesehen, American Beauty?
Ja, aber ist lange her. Das ist doch da mit dem frustrierten Vorstadtpapi, oder?
This genau. Is my life. I'm 42 years old. In less than a year, I'll be dead.
Der gerade in eine Midlife-Crisis stürzt, als er sich in die beste Freundin seiner Tochter verknallt. Oder Breaking Bad, was ist mit Breaking Bad? Kennst du das?
Ah, ja, der Drogenkoch, oder?
We are happily married.
Genau, Walter White.
I am happily married. I am happy.
Hat Krebs, und um die Behandlung zu bezahlen, führt ein Doppelleben.
You're a drug dealer.
Ein kriminelles Leben als Drogendealer und eben ein tristes Leben in der Vorstadt.
I love you, Skyler.
My name is Mary Alice Young. When you read this morning's paper, you may come across.
Und natürlich, das darf nicht fehlen, Desperate Housewives. Die Nachbarinnen und Freundinnen Susan, Lynette und Gabrielle, die in der fiktiven Vorstadt Fairview leben. Ich habe natürlich alle 8 Staffeln gesehen und meine Lieblingsfigur war Bree, die perfekte Bree.
Bree Vandekamp, who lives next door, brought baskets of muffins she baked from scratch. Bree was known for her cooking.
Hast du die gesehen?
Nee, Desperate Housewives war nicht so mein Ding.
Okay. Empfehlenswert.
And everyone on Wisteria Lane thought of Bree as the perfect wife and mother. Everyone, that is, except her own family.
Also diese Vororte, David, die Menschen, die in den Vororten leben, die stehen ja für bestimmte Normen, für Sehnsüchte, für den Middle-Class-Dream und den ganzen Strapazen und den Qualen, die das so nach sich zieht. Und der lange Rede, kurzer Sinn, du, David, du hast dich in diese Welt der Suburbs, in die amerikanischen Vororte hineingetraut. Wie war denn das?
Ja, die berüchtigte Monotoniehölle der amerikanischen Vorstädte.
Ich bin sehr froh, bist du wieder heil rausgekommen. Das ist Amerika entscheidet, der geopolitische Podcast der NZZ. Heute sprechen wir mit USA-Korrespondent David Ziegner über die amerikanischen Vorstädte, weil man schlicht nicht vorhersagen kann, wie die Bewohner dort bei den Präsidentschaftswahlen stimmen werden. Mein Name David Vogt. David, wieso ist denn das so schwierig, das vorherzusagen, wie die Leute in den Suburbs wählen?
Das ist deshalb schwierig, weil die Suburbs so ein Zwischenreich sind. Tatsächlich, und das hat mich selbst erstaunt, lebt die Mehrheit der Amerikaner weder auf dem Land noch in den großen Städten, sondern in den Suburbs, 52%. Mhm. Nicht umsonst spricht man in dem Zusammenhang von einer Suburbanization Amerikas, also eine Vervorstädtisierung. Ja? Mhm. Und warum sind die jetzt für die Wahlen so wichtig? In den USA ist es ähnlich wie in Europa auch so, dass die Städte generell demokratisch, also links, wählen, und auf dem Land ist man eher konservativ und wählt die Republikaner.
So ein Stadt-Land-Graben.
Ja, genau. Mhm. Was aber in den USA noch hinzukommt, ist, dass die Verteilung je nach Gliedstaaten ja recht unterschiedlich ist. Und da spielen eben die sogenannten Swing States, also die umkämpften Staaten, spielen da eine große Rolle. Mhm. Jetzt kann man eigentlich sagen, die Vorstädte sind auch sowas wie Swing States. Oh. Also dort, wo sich das konservative Land und die progressive Stadt überlappen, da gibt's dann so einen gemischten Flickenteppich. Und Das macht die Vorstädte deshalb für die Politiker so wichtig und interessant.
Weil es dort quasi etwas zu holen gibt.
Genau, in den meisten Gliedstaaten und in den Städten und auf dem Land ist das Rennen eh gelaufen, aber in den Vorstädten eben nicht.
Jetzt du selber, du lebst nicht in einer Vorstadt.
Nee, das wollte ich eigentlich ganz bewusst nicht, obwohl es da günstiger wäre und jetzt im Fall von Chicago auch sicherer. Mhm. Aber das Leben in der Stadt finde ich halt schon spannender.
Und wie kommst du denn von Chicago in die Vorstadt oder wohin fährst du denn überhaupt?
Also jetzt in diesem Fall, da bin ich in die südlichen Vorstädte gefahren. Mhm. Das ist weit, das ist mit dem Auto mehr als eine Stunde. Ich wohne eher im Norden, da fährt man also durchs Zentrum, dann durch die South Side, die afroamerikanisch geprägt ist, eher arm, zum Teil ziemlich marode. Mhm. Dann kommt man aus der South Side raus und dann wird es plötzlich ganz grün. Wiesen, Wäldchen, Felder. Und dann denkt man schon, jetzt hat man die Stadt hinter sich gelassen und dann tauchen plötzlich wieder Häuser auf und jetzt ist man in den südlichen Vorstädten. Mhm. Ich habe mich in Olympia Field, das ist eine dieser Vorstädte, habe ich mich mit einer Frau verabredet, die dort wohnt. Mhm. Timmy Janelle Boyd Odom heißt die. Ja, sonst wäre ich da freiwillig nicht unbedingt hingefahren.
Und wie sieht's denn da aus, als du ankommst? Also wie muss ich mir das vorstellen? Ist es wirklich so wie in den Filmen? Also diese properen Häuschen, nicht höher als zwei Etagen und vor allem diese Gärten. Das würde ich gerne wissen, ob diese Gärten wirklich so aussehen.
Manchmal stimmen die Klischees ja. Ja, es ist wirklich so ein bisschen eine amorphe Ansammlung von Einfamilienhäusern. Für Fußgänger nicht geeignet, es gibt keine Gehsteige. Mhm. Die Rasen vor dem Haus sind sehr wichtig, das ist für viele Amerikaner eine Art Heiligtum und die müssen ganz schön regelmäßig geschnitten sein, sonst kriegt man Ärger mit dem Nachbarn.
Aha, okay.
Und das ist halt so, die Visitenkarte nicht nur für den Einfamilienhausbewohner, sondern für die ganze Nachbarschaft. Also wenn jetzt einer da eine Magerwiese machen will, dann ist das eine Kränkung für das ganze Quartier. Das verliert dann quasi an Wert.
Okay. Und vom Wahlkampf spürt man da etwas, wenn du dort ankommst?
Ja, also die Amerikaner haben ja generell diese seltsame Angewohnheit, immer so Schilder im Vorgarten aufzustellen. Mhm. Das ist zum Teil, sind das Werbungen für die Schulen, die sie besucht haben. Dann gibt's aber auch so generell so Statements für die Weltanschauung. Also Demokraten haben zum Beispiel oft Black Lives Matter Schilder im Garten oder Love is Love oder wir glauben an die Wissenschaft, solche Sachen. Und da gehören dann halt auch die politischen Schilder hin. Also jetzt in Olympia Fields findet man schon viel Harris Walls Schilder, aber auch ein paar Trump Vans Schilder.
Gut, also du bist in Olympia Fields. Warum triffst du dich dann dort mit Timmy Janelle oder wie sie mit Kürzel heißt, Timmy?
Also auf die bin ich gestoßen, weil die Präsidentin ist von den Illinois Democratic Women of the South Suburbs. Also die demokratischen Frauen der südlichen Vorstädte von Illinois, also dem Gliedstaat, in dem sich Chicago befindet. Und das gab einen längeren SMS-Wechsel im Vorfeld, wo wir uns treffen sollen. Das ist gar nicht einfach. Es gibt in diesen Vororten ja kein Zentrum, so im üblichen europäischen Sinn. Was es gibt, ist eine sogenannte Plaza oder Strip Mall. Mhm. Das ist ein großer Parkplatz mit ein paar Läden drumherum. In diesem Fall jetzt gibt es dort ein Café, das heißt Better and Berries. Daneben gibt es noch ein Nagelstudio und einen Supermarkt und einen Gym.
Okay.
Und da haben wir uns dann verabredet. Es ist nicht so ein gemütliches Café zum Plaudern, wie man sich das vorstellt, sondern da laufen an mehreren riesigen Bildschirmen verschiedene Fernsehsender. Es gibt Waffles und Burger, es riecht nach frittiertem Öl und es läuft sehr laute Musik.
Ich spiele jetzt gerade dein Originalinterview, das du mit Timmy geführt hast. Und nachher, wenn wir dann ein bisschen reinhören, was sie zu erzählen hat, dann werden wir die bearbeiteten Gespräche einführen, weil sonst hätten wir gar nichts verstanden aus diesem tollen Suburb Restaurant. Aber bevor wir jetzt auf das Gespräch einsteigen, mein allerletztes Klischee, das ich jetzt loswerden muss. Ich gehe jetzt schwer davon aus, dass die Timmy natürlich mit ihrem SUV ranfährt und gerade Zeit hat zwischen den beiden Terminen der Kinder, zwischen dem Fußballtraining und dem Gymnastiktraining, wenn sie dich trifft. Also eine Soccer-Mom.
Ja, ich habe absichtlich genau hingeschaut. Sie fährt einen SUV.
Okay, gut.
But then, I mean, I remember like. Und Soccer-Mom, über dieses Thema haben wir auch gesprochen.
20 years ago talking about female suburban voters. They talked about the so-called soccer moms, right?
Yeah. Das ist ja so dieses Klischee, ja, der Vorstadtfrauen, die also einen großen Teil des Tages zu Hause verbringen und dann mit den Kindern zum Fußballtraining oder an den Match fahren und die Kinder anfeuern und sie auch sonst überhaupt in den Musikunterricht und zu anderen Freizeitsachen fahren. Das entspricht natürlich jetzt nicht mehr so ganz der Wahrheit. Also Timmy zum Beispiel, die hat auch Kinder, aber die ist geschieden, sie ist berufstätig, sie ist Anwältin, sie hat mit Partnerinnen zusammen eine Kanzlei. Mhm. Aber, hat sie dann so lachend gesagt,
we are still the soccer moms, but that's because we're able to multitask.
Auch sie hat die Kinder jeweils zum Fußballmatch gefahren.
Like my law firm, for example, we were all soccer moms, Jack and Jill moms. The reason we picked our law firm to.
Allerdings hat sie zwischendurch dann auch noch Termine abgemacht und Protokolle durchgelesen. Und sie ist Afroamerikanerin, also das widerspricht auch so etwas dem Klischees eben aus den Filmen mit den weißen Vorstadtmüttern. Die Vorstädte sind natürlich längst viel diverser geworden und in vielen Familien gibt es Doppelverdiener, die Frauen sind auch berufstätig.
When I got out here, I grew up on the southeast side of Chicago in my neighborhood.
Sie stammt eigentlich aus Chicago, sie hat auch hier studiert, aber ist dann wie viele Familien, als die Kinder kamen, an den Stadtrand rausgezogen. Die Kriminalität, die ziemlich hoch ist, in Chicago hat sie sicher eine Rolle gespielt, die Sorge um die Sicherheit der Kinder, weniger Verkehr, weniger Stau, die Möglichkeit, ein eigenes Haus zu kaufen. Ja, und jetzt wohnt sie schon ziemlich lange da in Olympia Fields.
Sie ist jetzt also quasi die Chefin der Demokratischen Partei in den südlichen Vorstädten von Chicago. Was sind denn die Themen, die ihr jetzt als Bewohnerin von Olympia Fields so unter den Nägeln brennt?
Also ein Thema ist sicher die Teuerung, die Inflation, das beschäftigt viele Amerikaner. Spezifisch für die Vorstadt ist vielleicht noch, dass man nicht so viele Einkaufsmöglichkeiten hat. Es gibt mehr oder weniger einen Supermarkt, also man ist einfach auf die Preise dort angewiesen. Es gibt in dem Sinne keinen freien Markt, der da spielt. Dann Stau ist sicher ein Thema, also sie braucht da gerne mal 1,5 Stunden, bis sie in der Downtown ist. Und Langeweile, ganz banal, ist sicher, da gibt es eigentlich nichts. Also wenn man was erleben will, dann muss man eigentlich schon in die Stadt fahren. Mhm. Als wir uns getroffen haben, sagte sie, sie hätten am Vorabend gerade so eine Watch-Party veranstaltet. Also sie haben die Debatte von Harris und Trump am Fernsehen geschaut, so viele Frauen zusammen im Hinterzimmer eines Restaurants und haben da so eine Art Party draus gemacht. Und ja, wenn es halt kein Kino und kein Theater und keine Konzerte gibt, dann muss man sich diese Sachen halt selber organisieren.
Was ist denn die Ausgangslage jetzt? Also zum Beispiel in Olympia Fields, tendiert das jetzt eher zu den Demokraten oder eher zu den Republikanern?
Ein wichtiges Kriterium bei dieser Frage ist immer, kommen die Leute aus der Stadt, dann bringen sie nämlich ihre eher linke Orientierung auch in die Vorstadt. Oder sind es Leute, die vom Land in die Vorstädte ziehen? Mhm. Die bleiben dann noch lange eher konservativ. Jetzt bei Olympia Fields kommt die Mehrheit wie Timmy selbst aus der Stadt. Mhm. Das heißt, sie sind eher links. Es gibt auch relativ viel Afroamerikanerinnen dort oder generell nicht Weiße, die tendenziell demokratisch abstimmen. Also es hat klar eine demokratische Mehrheit.
Das heißt, die Nomination von Kamala Harris, das ist ganz im Sinne von Timmy.
Do you feel something like a Harris effect? Are a lot of female voters mobilized now?
I don't know. I think that remains to be seen.
Die rennt ja eigentlich offene Türen ein, weil die meisten dort demokratisch wählen. Aber jetzt geht es vor allem darum, dass sich die Leute auch wirklich registrieren lassen. Das ist ja wie noch so eine zusätzliche Hürde in den USA im Gegensatz zur Schweiz, dass man sich zuerst registrieren lassen muss. Das machen viele nicht. Und jetzt geht es vor allem darum, eben, dass die Frauen überhaupt an die Urne gehen.
The ones that we see are the ones who were mobilized, you know?
Wir sind gleich zurück. Pflanzen für eine bessere Luftqualität. Oxygen at Work macht's möglich. Durch wissenschaftlich fundierten Einsatz von Pflanzen schaffen sie ein attraktiveres und gesünderes Arbeitsumfeld. Das Team mit Expertise aus Projekten bei ABB, Microsoft und Co. kümmert sich von Design bis Pflege um alles, was Pflanzen betrifft. Lassen Sie sich auf oxygenatwork.ch inspirieren und kostenlos ein maßgeschneidertes Pflanzenkonzept erstellen.
Wie merkt man denn das jetzt im Wahlkampf, dass jetzt Fragen, die aus den Vororten in den Vororten wichtig sind, aber auch Fragen, die für Frauen wichtig sind, wie färbt sich das ab im Wahlkampf?
Ja, das färbt sich sehr stark ab. Die Politologen nennen das gendered. Also noch nie wurde so geschlechtsspezifisch gewählt wie dieses Mal. Mhm. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir jetzt einen männlichen Republikaner und eine weibliche Demokratin zur Auswahl haben.
You know what woke means? It means you're a loser. Everything woke.
Und Trump fischt ja sehr stark jetzt in diesem Wählerreservoir von Weißen, zum Teil auch etwas frustrierten Männern, mhm. sagen wir, für die ihre Männlichkeit wichtig ist oder zum Problem geworden ist, die das Gefühl haben, mit Feminismus und Wokeismus ziehen sie den Kürzeren.
Everything woke turns to shit, okay? It's true. It's true.
Er spricht auch gerne generell davon, dass diejenigen, die so als die Täter gebrandmarkt werden, ebenso die alten weißen Männer und so, dass die je länger, je mehr zu Opfern würden.
Well, I say that it's a very scary time for young men in America when you can be guilty of something that you may not be guilty of. This is a very difficult time.
Zum Teil kann das auch ein bisschen rassistisch werden, also eben auch die Weißen, nicht nur die Männer, die jetzt angeblich immer mehr unter die Räder kommen mit den ganzen Diversitäts- und Inklusionsprogrammen. Also diese Ressentiments spricht er an.
The government and Donald Trump certainly should not be telling a woman what to do with her body. I have talked with women.
Und bei Kamala Harris haben wir in den letzten Wochen gesehen, eines ihrer Steckenpferde ist das Thema Abtreibung.
Pregnant women who want to carry a pregnancy to term, suffering from a miscarriage, being denied care in an emergency room because the healthcare providers are afraid they might go to jail, and she's
da schöpft sie aus dem Vollen, rhetorisch, emotional und auch von der Glaubwürdigkeit her.
I think the American people believe that certain freedoms, in particular the freedom to make decisions about one's own body, should not be made by the government.
Ja, also sie ist stärker für das Recht auf Abtreibung als Biden. Sie bezieht da klarer Position und vielleicht auch als Frau besonders glaubwürdig, weil sie da auch persönlich und emotional aus dem Vollen schöpfen kann. Und wie du sagst, sie bringt sehr oft auch berührende oder schockierende Beispiele von ganz konkret von anderen Frauen.
There are so many people out there who pray, who dream, who want to start a family. And IVF is the only way that
und Fragen der Reproduktion, also nicht nur Abtreibung, sondern auch In-vitro-Fertilisation ist so ein wichtiges Thema, weil das einige Konservative eigentlich verbieten wollen, weil sie sagen, das ist Mord. Mhm. Das ist keine Mehrheitsmeinung und deshalb kann Harris da sehr gut punkten mit diesen Themen.
And by not guaranteeing people that that right and access to those treatments would be protected, is just wrong. You can't say you care about families and then not care about this.
Ist es aber nicht ein bisschen sonderbar, dass damit irgendwie Trump und die Republikaner damit zu einer Art Männerpartei werden und die Demokraten werden quasi zu einer Frauenpartei?
Ja, ich habe jetzt auch vorher habe ich immer ein bisschen gezögert. Also ich meine, warum soll Reproduktion und Teuerung ein Frauenthema sein? Das klingt so klischeehaft und eigentlich geht das ja alle an. Aber irgendwie wird das jetzt zunehmend so auseinanderdividiert. Auf der Gegenseite sind dann Themen wie Wirtschaft oder internationale Politik oder Infrastruktur gelten dann so als Männerthemen, mhm, was ja eigentlich auch seltsam ist. Und gerade die Frauen mit Harris sagen ja jetzt oft, wir wollen nicht zurück, wir wollen nicht mit Trump in die spießigen 50er Jahre zurückkatapultiert werden, aber eigentlich hat ja diese Geschlechteraufteilung auch ein bisschen etwas Rückwärtsgewandtes.
Wie sieht es denn heute eigentlich generell aus mit der Repräsentanz von Frauen jetzt zum Beispiel in der Politik? Also wir stehen ja jetzt vor einem historischen Entscheid, dass wir zum ersten Mal eine Präsidentin haben könnten von den USA.
Ja, das ist eine interessante Frage. Es ist nämlich so, entgegen dem, was man vielleicht erwartet, dass Frauen häufiger wählen gehen als Männer in den USA. Mhm. Aber die Frauen natürlich in der Politik unterrepräsentiert sind. Also deshalb gibt es ja jetzt auch so eine große Aufregung um Harris als Frau, die, mhm, jetzt Kandidatin ist. Ja, in Europa wäre das jetzt nach Merkel und so weiter, wäre das jetzt nicht so ein großes Ding. Aber hier bewegt das die Gemüter sehr stark und das ist eigentlich umso seltsamer, weil die Diskrepanz so groß ist. Es gibt mehr Frauen, die wählen gehen, aber dann tatsächlich repräsentiert in der Politik sind die Frauen sehr wenig.
I don't know how long you've been in this region.
It's about 4 years that I'm here in Chicago.
Oh great, so you've really kind of you've gotten the full range of weather we get.
Yes.
Ich habe mich über diese Fragen auch mit Jane Ruby unterhalten. Das ist die Präsidentin der League of Women Voters in Chicago. Diese Organisation setzt sich dafür ein, dass möglichst viele Frauen überhaupt wählen gehen. Sie ist der Ansicht, dass Amerika, das sich ja gerne als modernstes Land der Welt sieht, in diesen Fragen ziemlich rückständig ist.
there's a lot of countries that figured that out a long time ago. And
dass viele Frauen dann eben zum Beispiel, wenn es hart auf hart geht, doch Männer wählen und eigentlich mehr Vertrauen zu Männern haben als zu Frauen.
Why shouldn't we have that kind of political power here in the US, like at every sort of tier of government?
Und Kinderbetreuung ist in diesem Zusammenhang ein Thema, das Ruby auch sehr wichtig war. Es gibt sehr wenig eigentlich jetzt so öffentliche subventionierte Kitas. Das muss man selber berappen, das ist teuer, das ist für viele Frauen, jetzt gerade auch für alleinerziehende Frauen aus der Unterschicht oder vielleicht Afroamerikanerinnen, ist diese Kinderbetreuung ein großes Thema, ein belastendes Thema. Und erklärt vielleicht auch, warum gerade in diesen Bevölkerungsschichten die Wahlbeteiligung der Frauen dann doch ziemlich tief ist. Also die sind einfach so beschäftigt als Alleinerziehende, als Alleinverdienende, dass dann halt wenig Raum für die Beschäftigung mit Politik und für Wahlen bleibt.
The time it takes to be an informed voter, the time it takes to participate, to feel like the systems are working for you. In general, we have seen a lot of a decrease in participation.
Jetzt haben wir aber diese Ausgangslage, Kamala Harris gegen Donald Trump. Und du sagst, sie mobilisiert mehr Frauen, mehr nicht weiße Frauen, vielleicht auch mehr in den Vororten, wie wir jetzt gehört haben. Also heißt das auch, dass sie dann tatsächlich auch mehr Stimmen konkret erhalten wird?
Ja, vermutlich schon. Also generell steigt ja die Stimmbeteiligung. Also 2016 war die bei den Präsidentschaftswahlen 59%. Man erinnert sich, damals war Hillary Clinton im Rennen. Mhm. Dann 2020 war es schon bei 66%. Und man geht generell davon aus, dass sie jetzt nochmal steigen könnte. Und zwar vor allem wegen der Mobilisierung von Frauen durch den Harris-Faktor. Mhm. Auch unter nicht weißen Männern und Frauen. Und wenn das so ist, wenn die Stimmbeteiligung jetzt noch einmal stark steigt, dann kommt das vermutlich schon vor allem den Demokraten zugute.
Na gut, dann schauen wir uns das an. Sobald das dann am Wahltag herauskommt, können wir ja mal schauen, wie die dann alle gestimmt hat und ob sie überhaupt zur Wahlurne gegangen sind. Lieber David, vielen Dank für deine Auskünfte und deine Reise. Und ich bin froh, hast du wieder heil den Weg aus diesem Suburb geschafft und bist wieder zu Hause im heimeligen Chicago Downtown. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Das war Amerika entscheidet heute mit David Signer. Mein Name David Vogel. Und wie sagt man doch so schön in Amerika? Au revoir.